Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Reisen hat etwas mit Freiheit zu tun, mit Freiheit in jeder Weise. Ich erkläre Ihnen, wieso ich das jetzt sage. 1972 beschloss der weltweite Verband der Eisenbahnunternehmen anlässlich seines 50-jährigen Bestehens eine europaweite Monatsnetzkarte für Jugendliche aufzulegen, als Friedensprojekt und zum Zeichen der Völkerverständigung. Interrail war damit geboren und schlug bei der Jugend sofort ein. Plötzlich gab es eine neue, eine preiswerte Art des Reisens durch Europa mit einem Hauch unbegrenzter Freiheit. Da waren gerade erst 4 Jahre vergangen, seit die 68er-Bewegung in Westeuropa rebelliert hatte. Und was lediglich als Aktion für das Jubiläumsjahr gedacht war, ist soeben ein halbes Jahrhundert alt geworden. Mehr als 10 Millionen Europäer sind inzwischen mit dem Interrail-Pass per Eisenbahn kreuz und quer über den Kontinent gefahren. Dieses europaweite Eisenbahnticket ist seither für Generationen zum Inbegriff einer Freiheitsphilosophie auf Schienen geworden. Stefan May war in seiner Jugend 3-mal mit dem Interrail-Pass in Europa unterwegs und erinnert sich.
Der Bahnhof als Ersatz für das Hotel, das war einmal. Stationen, die zur Schlafstätte für Tramper wurden, etwa der Bahnhof Houston in London.
Da kam ich dann an, so 2.30 Uhr. Nämlich alles dicht, nichts läuft und man hockte auf diesem wunderschönen Marmorboden dieses damals hochmodernen Bahnhofes und lauter Interrail-Reisende. Also man guckte erstmal, wo kommst du denn, wo kommst du her? Und ein englischer Polizist fragte höflich nach unseren Ausweisen, was wir denn wollten. Er hat gesagt, naja, wir sind halt alle hier gestrandet und wir zeigten alle unsere Interrail-Karte. Und da hatte er dann ein Nachsehen mit uns und ließ uns also dort kampieren.
Erzählt Peter Strunk, einer der ersten Interrailer. Inzwischen sind die Bahnhöfe schicker geworden, die jungen Reisenden auch. Der Rollkoffer ersetzt heute den Tramper-Rucksack. Vor einem halben Jahrhundert war Interrail ein Abenteuer, eine neue Jugendkultur.
Ich war 17, also noch minderjährig. Und es war der erste von den Eltern erlaubte Ausbruch aus der geografischen Enge, in der man als Jugendlicher ja lebt.
Im Sommer 1973, also ein Jahr nach Einführung des Interrail-Passes, war der Historiker Peter Strunk damit unterwegs. Das Ticket hatte den Nerv der Zeit getroffen. Trampen, wie in Amerika, ungebunden und spontan. Statt Daumen raus, Abteil Tür auf. Die große Freiheit auf Schienen. Europa nicht mehr mit dem Finger auf der Landkarte erkunden, sondern heute hier, morgen da sein. Wie es Laune, Wetter und Mitreisende empfehlen. Städtehopping und Kilometersammeln waren über Nacht Kult geworden.
Es war also ein Interrail-Hype. Die ganze Schulklasse war in heilloser Aufregung. Alle wollten sie Interrail fahren und träumten bereits von Reisen innerhalb der 4 Wochen, in denen man fahren durfte. Von Narvik bis nach Istanbul oder bis Lissabon.
D-Mark kostete der Interrail-Pass, jenes begehrte damals handtellergroße braune Heftchen, in das jede einzelne Fahrt der Reise einzutragen und vom Schaffner abzuzeichnen war. Weil so vieles neu und erstmalig war, werden auch nach Jahrzehnten noch kleinste Nuancen der Interrail-Reise wie ein unvergesslicher Film erinnert. Ich machte damals Bekanntschaft mit dem Linksverkehr in Großbritannien und war völlig überrascht, als ich vor dem Bahnhof von Venedig Taxis und Busse erwartete, stattdessen aber fast in die erste Wasserstraße der Stadt gestolpert wäre. In Avignon geriet ich ahnungslos in das berühmte Festival, das mich so begeisterte, dass ich meine letzten Münzen zusammenkratzte und daheim anrief, um andere an meinem Überschwang teilhaben zu lassen. Es waren andere Zeiten mit anderen Abläufen und Regeln, die ein anderes Reiseverhalten als heute erforderten. An jeder Staatsgrenze fanden noch Pass- und Zollkontrollen statt. In jedem Land musste zuerst Geld umgetauscht und der Umrechnungskurs auswendig gelernt werden. Telefonate nach Hause waren nur selten möglich, weil die Telefone in den öffentlichen Fernsprechzellen die Münzen meist schneller schluckten, als man nachwerfen konnte. Stadtpläne und Fahrpläne holte man sich nicht über App aufs Handy. Sie mussten an Bahnhöfen oder in Tourismusbüros erworben werden und machten den Tramper-Rucksack im Lauf der Reise immer schwerer. Und wo es besonders schön war, wurde der Fotoapparat hervorgekramt.
Es war so beeindruckend, dass ich mich entschlossen hatte, den teuren einzigen Farbfilm, den ich mitgenommen hatte, da einzuspannen und Bilder mit meiner Agfa-Elis-Kamera Farbaufnahmen zu machen, Farbdias. Ja, es sind sogar zwei dieser Bilder übrig geblieben. Die gibt es noch und sie sind auch farbecht erhalten geblieben.
Unter den 21 Bahnverwaltungen, die sich an Interrail beteiligten, waren auch so exotische wie die marokkanische oder die türkische Eisenbahn. Selbst der damals recht hermetisch abgeschlossene Osten Europas konnte mit dem Eisenbahn-Jugendpass zu einem kleinen Teil entdeckt werden. Denn die Bahnen Ungarns und Rumäniens waren mit dabei. Nicht aber die DDR, die den InterrailerInnen somit verborgen blieb. Umgekehrt waren junge DDR-BürgerInnen von Interrail ausgeschlossen. Dennoch ist die aus Ost-Berlin stammende Inge Albrecht damals InterrailerInnen begegnet. Ihr war es wie ihren Landsleuten nur möglich, innerhalb des Ostblocks zu reisen. Und so erwarb sie ein Visum für einen Urlaub in Ungarn. Und weil man wenig Geld hatte, trafen sich die jungen Leute auf der Margareteninsel in Budapest, um dort im Park in Schlafsäcken zu übernachten. Da waren auch andere Jugendliche als jene aus der DDR, die aber ähnlich aussahen, erzählt Albrecht.
Lange Haare, Gitarre, Rucksäcke, aber sie hatten andere Schuhe an. DDR-Leute hatten Riemchensandalen, die nicht. Und dann haben wir die natürlich angesprochen, wo kommst du her? Oh, sagte die eine, ich komme aus Österreich, aber ich war gestern noch in Madrid und jetzt wollte ich mal gucken, wie das so ist im Ostblock. Und da blieb uns der Mund offen stehen.
Die beiden Hemisphären der politischen Nachkriegsordnung prallten in Budapest auf unpolitischer Ebene aufeinander. Doch dadurch wurde die Institution Interrail der ihr zugedachten Rolle zur Völkerverständigung gerecht.
Also sie kam aus Norwegen, auf dem Weg nach Wien, fahren dann mal kurz mal nach Budapest für einen Tag und für uns waren das Welten, da konnten wir überhaupt nur träumen von. Und wir wären so gerne mit in diesen Zug gestiegen. Damals noch gar nicht, um die DDR zu verlassen, sondern einfach, um das Erlebnis dieser Reise haben zu können. Aber das ging leider nicht. Also wir haben die Jugendlichen sehr beneidet, die uns einen Tag begleitet haben in Budapest. Und dann haben wir sie teilweise auch zum Zug gebracht. Und dann sind sie weitergefahren nach London oder wo sie halt auch immer ihre Reise hingebucht hatten.
Ein riesiger Tramper-Rucksack, von dem ein paar Reserveschuhe baumelten, an dem unten ein Schlafsack festgezurrt war und der mitunter den Wimpel des Heimatlandes trug. Eventuell zog auch noch eine Gitarre mit. Durch diese leicht erkennbare Uniform der InterrailerInnen entstand eine verschworene Gemeinschaft. Sie bildete eine Art Subkultur des Eisenbahnreisens. Man tauschte Erfahrungen aus, gab sich gegenseitig Tipps, in welche Stadt man unbedingt fahren, welche Sehenswürdigkeiten man ansteuern müsse und wo Jugendherbergen besonders günstig seien. Man begleitete einander auf Teilstrecken der eigenen Reiseroute, ging auseinander und traf sich oft zufällig im Bahnhof einer anderen Stadt, im Zug eines anderen Landes wieder. Mitunter sind so lebenslange Freundschaften entstanden. Ich habe auf meiner Bahnreise durch Skandinavien Anfang der 80er Jahre in Stockholm einen Schweizer kennengelernt, mit dem ich seither regelmäßigen Kontakt halte. Ich treffe ihn am Hauptbahnhof Zürich wieder. Andreas Gmünder kann sich noch genau an unsere erste Begegnung auf dem zu einer Jugendherberge umgebauten Segelschiff erinnern.
Natürlich, das war im Old Chapman in Stockholm. Das weiß ich schon noch, die Jugendherberge am Schiff. Vor die Jahrzahl weiß ich nicht mehr. 82, 83 oder sowas war es. Jedes Mal, wenn ich Bilder sehe von Stockholm, sehe ich den Al Chapman und dann denke ich an dich und uns. Ja.
Interrail wird von einer zentralen Stelle in Utrecht in den Niederlanden für alle inzwischen 33 teilnehmenden Länder gemanagt. Inzwischen können auch Erwachsene mit dem Interrail-Pass fahren. Ohne Beschränkung auf die junge Generation hat das Ticket jedoch an Exklusivität eingebüßt. Vieles am Verlust der einstigen Interrail-Romantik ist auch der neuen Zeit geschuldet. Es gibt kein eintöniges Rattern der Züge mehr, man kann nicht mehr den Kopf aus dem Fenster stecken und sich so unendlich frei fühlen wie damals. Man verließ abends eine Stadt und wenn man morgens in die Sonne blinzelte, deren Strahlen fast waagrecht ins Abteil fielen und das Fenster herunterließ, strömte mitunter dieser betörende mediterrane Duft von Kiefernwäldern und Meer herein, der die Sinne raubte und die Begeisterung im Hier und Jetzt grenzenlos machte. Interrail war auch ein olfaktorisches Erlebnis. In meiner Erinnerung stank ganz Porto nach Fisch. In Paris wurde übel riechender Müll einfach zum nächsten Abfluss unter dem Bürgersteig gekehrt. Man war in jungen Jahren anspruchsloser, was den Komfort betrifft. Auch die Nähe zu anderen spielte eine geringe Rolle, wenn man im Abteil abends die Sitze auszog und wie die Sardinen aneinander gequetscht dem nächsten Tag entgegenschaukelte. Man akzeptierte in Jugendherbergen mit bis zu einem Dutzend anderer wildfremder Menschen zu nächtigen und tolerierte den Nachbarn im Stockbett darüber, wenn er ohrenbetäubend schnarchte. Zwischen den Betten standen die Rucksäcke, aus denen es nach alter Wäsche und Resten von Proviant muffelte. Heute sind die Städte sauber. Man reist in klimatisierten Zügen, in denen sich die Fenster nicht mehr öffnen lassen. Der Interrail-Pass ist aber die Einstiegsdroge für junge Leute ins Urlaubsverkehrsmittel Eisenbahn geblieben. In einem großen Bahnhof entdecke ich zwei Mädchen aus London.
We're going to Budapest.
Wir fahren jetzt nach Budapest. Dann wollen wir weiter nach Kroatien, Zagreb und dann nach Spanien, Barcelona, denke ich.
And then like Spain, Barcelona, all that things, yeah.
Und hat bisher alles geklappt?
Nein, wir mussten Sitzplätze reservieren, was ärgerlich ist und kostspielig. Zusätzlich zu unseren Tickets.
Eurosite 159 auf unserer Fahrt nach Zagreb.
Die Züge werden zwar schneller und bequemer, doch immer wieder sind Sitzplatzreservierungen wie im Flugzeug nötig, wenn man einen bestimmten Zug wählt. Flexibles Reisen, wie es einst Interrail ausgemacht hat, gehört der Vergangenheit an. Man muss planen. Und damit ist es mit der unbegrenzten Freiheit des Bahnreisens quer durch Europa vorbei. Nichts mehr mit, wo ich in der Früh aufwache, steige ich aus und bleibe, solange es mir gefällt. Heute ist Interrail ein Tarifangebot unter vielen. Doch lange Zeit war es keine einfache Fahrkarte, sondern eine Philosophie, die junge Menschen prägte. Ein Meilenstein auf dem Weg zum Erwachsenen. Und auch wenn es heute einiges von der anfänglichen Romantik verloren hat, 50 Jahre nach seiner Einführung ist Interrail immer noch eine Eintrittskarte nach Europa.
Stefan May mit seinen Erinnerungen an seine gute alte Interrail-Zeit. Musik jetzt aus Paraguay, ein berühmter Harfinist von dort. Dieses Stück ist die lautmalerische Imitation einer anfahrenden Dampflok, der Milchzug, der die Hauptstadt mit landwirtschaftlichen Produkten versorgte. Tja, es geht langsam, aber dann kräftiger und stampfender durch die Landschaft. Faszination Eisenbahnfahren.